Wir reden heute mal wieder über das Thema Licht und zwar mit einem Partnerunternehmen, nämlich der Lichtmanufaktur LEED, LEED mit LIEHT. Und zu Gast haben wir da den Martin Stolz, der Geschäftsführer von LEED und auch Jürgen Müller, der Entwicklungsleiter. Herzlich willkommen und ich freue mich auf den Podcast. Jürgen, vielleicht erklärst du als erstes einfach mal, was LEED wirklich macht.
Ja gut, wir sind eine kleine Lichtmanufaktur. Wir fertigen wirklich noch alles von Hand hier. So 90% der Wertschöpfung entsteht hier im Haus. Wir kaufen LEDs und Netzteile zu und der Rest erfolgt eigentlich alles bei uns in Handarbeit in Deutschland. Und wir liefern ja Lichtlösungen aller Art. Also wenn es kompliziert wird, dann kommen wir eigentlich schnell ins Spiel.
Wie war dann der Schritt, dass man gesagt hat, okay, Leuchten herstellen ist gut, aber wir brauchen auch noch die Lichtplanung dann innerhalb unserer Firma?
Also die Konstellation hat es ergeben, dass wir in der Familie geblieben sind mit Jürgen Müller. Und hat sich hier super eingearbeitet in das Thema Lichtplanung, seit 3 Jahren jetzt mittlerweile, und hat es wirklich toll ausgebaut zu einem eigenen Stammbein, was enorme Zuwachsraten hat, weil das Thema eben sehr komplex geworden ist.
Wenn wir jetzt mal überlegen, wie das Ganze bei einem Neubau aussieht, also ein Neubau, der am Ende auch, wo die Wohneinheiten am Ende auch vermietet werden, macht es da dann auch schon Sinn, sich über Lichtplanung Gedanken zu machen? Oder sagt man, naja, da ich ja nicht weiß, wer danach einzieht und was die doch sehr individuellen Vorlieben der einzelnen Bewohner sind, macht das da eigentlich keinen Sinn und ich setze wie immer mehr oder weniger mein Lichtauslass in die Mitte des Raumes und das war's.
Ja, nee, es macht absolut Sinn, ja. Es ist eigentlich egal, wer später drin wohnt, ja. Es kommt darauf an, ja, dass sich diese Person wohlfühlt. Und zum Wohlfühlen gehört eine gewisse Raumtemperatur und ein gutes Licht, ja. Aber was man früher, um ein bisschen in die Historie einzusteigen, was man früher gemacht hat, ja, wie du schon erwähnt hast, man hat die Zuleitung irgendwo in der Mitte vom Raum aus der Decke kommen lasse und hat irgendeine Leuchte hingehängt, die ein Raumlicht erzeugt hat. So, das war bis zu den 60er Jahren, war das auch super in Ordnung. Dann kamen so zwei Pioniere, die da ein bisschen rausstechen. Der Richard Kelly, der hat es getrennt in drei Kategorien, dieses Licht zum Sehen, also dass man Objekte und Personen im Raum erkennt. Das Licht zum Hinsehen, das ist dann diese, nennen es heute die direkte Akzentbeleuchtung, und das Licht zum Ansehen, das sind so die Kronleuchter. Und der zweite war dann dieser William Lahm, und diese Art von Lichtplanung hat heute noch Bestand. Der hat sich Gedanken gemacht, welcher Bereich im Raum oder im Außenbereich benötigt welche Beleuchtung. Und da geht es dann darum, einmal die Sehanforderungen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Straße laufe, ja, da brauche ich eine Beleuchtungsstärke von 10, 15 Lux auf dem Boden nachts, dass ich mich orientieren kann. Das wird natürlich nie reichen in der Küche, ja, zum Zwiebelschneiden. Deswegen hat er sich gesagt, man teilt Bereiche ein in einem Raum oder in einem Außenbereich und guckt, wie soll die Sehanforderung in diesem Bereich sein. Der zweite Punkt, den er dann genannt hat, es hört sich ein bisschen schräg an, die Psychologie des Nutzers wird es genannt. Und zwar geht es darum, Verkehrswege gut auszuleuchten, dass keine Angstzonen entstehen, dass sich die Leute wohlfühlen. Es gibt auch Licht, das wir eigentlich nicht wahrnehmen, dass wir in bestimmten Situationen einfach vom Licht geführt werden. In Hotellobbys ist es immer so, dass wenn man eintritt, man sieht sofort, wo man hin muss, ja, zur Rezeption. Und das wird durch Licht gemacht. Also es können noch so schöne Gemälde rumhängen. Wenn man in ein gut beleuchtetes Hotel kommt, dann fällt der Fokus sofort auf die Rezeption. Und das ist eigentlich auch die leitende Wirkung, die man durch Licht erzielen kann. Und der dritte Punkt, wie kann ich die Architektur betonen? Ja, weil, und das ist in der heutigen Zeit noch viel wichtiger durch die LED-Technik. Man kann wirklich Licht erzeugen, wo die Leuchte nicht im Vordergrund steht, die Licht, das wirklich rein der Architektur dient. Und da haben wir uns schon sehr spezialisiert auf kundenspezifische Lichtlösungen, die man einfach nicht sieht, und so Lichtwuten und Architekturbeleuchtung. Ja, ich glaube, da sind wir richtig gut drin.
Jetzt haben wir gerade gehört, es gibt verschiedene Dinge zu berücksichtigen bei der Lichtplanung als solche. Wie schaffe ich es jetzt, dass ich mich als Person wirklich wohlfühle in den Räumen, in denen ich mich bewege?
Das funktioniert dann über Lichtsteuerung, und die geht bis dahin, dass man die Farbtemperatur über den Tagesverlauf hin bestimmen kann. Es wird in Fachkreisen Human-Centric Lighting genannt. Und zwar weiß man mittlerweile, dass das Tageslicht natürlich einen großen Einfluss auf den Biorhythmus hat.
Zum einen spielt die gute Lichtqualität eine große Rolle. Das können wir zweifelsohne mit unseren hochwertigen LEDs abbilden. Aber der zweite Step ist eigentlich das Schalten von Szenen, dass man das geschickt kombiniert, auch smart, sage ich jetzt mal als Stichwort, mit Smartphone-Steuerung, wo ich dann Szenen entsprechend programmieren kann, die tagesabhängig sind. Also auch das können wir bedienen.
Was sagen wir jetzt unseren Zuhörern? Wann sollen sie sich denn mit der Lichtplanung schon beschäftigen, beziehungsweise wann kommt denn diese gesamte Lichtplanung in meinen Bau- beziehungsweise Renovierungsprozess mit hinein?
Ja, eigentlich so früh wie möglich, sobald der Grundriss steht und sobald ein Möblierungsplan, das ist für uns immer ganz wichtig, weil ich kann ein Wohnzimmer eigentlich nur planen, wenn ich weiß, wo steht Sofa, wo steht der Fernseher, beziehungsweise gibt es irgendwo eine Leseecke, oder wenn ich einen nackten Raum sehe, klar, Fenster sind drin, wo man einiges erahnen kann, aber sobald ein Grundriss und ein Möblierungsplan existiert, und dann sollte man sich eigentlich schon Gedanken machen um das Thema Licht. Thema Badezimmer ist immer ganz schwierig. Man muss die Bauherren fragen, ja, ob sie eher die Duschtype sind, die Badetype, ob sie ein Buch lesen in der Badewanne oder nur das Kind baden. Das sind zwei komplett andere Anforderungen an das Licht. Und das würden wir uns wünschen, dass die Leute früher kommen, weil es heißt dann immer, der Elektriker will nächste Woche schlitzen, wo soll man Leitungen legen, ja, und dann wird's zeitlich oft schwierig.
Jetzt ist Qualität von Leuchtmitteln ein Riesenpunkt. Wir hatten in den letzten oder über die letzten Wochen hinweg immer wieder Anzeigen in den Aldi-Prospekten, wo Leuchtmittel verkauft wurden. Wie erkenne ich jetzt als Elektroinstallateur oder auch als Endverbraucher, ob es sich jetzt um eine hochwertige Lampe handelt oder eben nicht?
Da muss man schon ein bisschen tiefer einsteigen. Also es gibt so ein paar Merkmale für qualitativ hochwertige Leuchten. Ein Punkt ist die Farbwiedergabequalität, auch mit CRI, Color Rendering Index, beschrieben. Dieser Wert beschreibt die Farbechtheit zum Tageslicht. Ist, muss ich allerdings erwähnen, ist mit Vorsicht zu genießen, weil diese Norm wurde gemacht in den 80er Jahren, wo es noch kein LED gab. Wer hat anfangs waren es 8, mittlerweile sind es glaube ich 14 oder 15 Referenzfarben festgelegt und bewertet ein Leuchtmittel gegenüber diesen Referenzfarben. Die Leuchtstoffröhren, die konnten damals noch keine knalligen Farben abbilden, die konnten aber sehr gut Pastelltöne abbilden. so diese Norm, die beruft sich jetzt auf Pastelltöne. Ja. Also wenn jetzt, es ist durchaus ein Leuchtmittel vom Discounter schon gesehen, ist ein CRI drauf von 93, sehr guter Wert, aber was nicht heißt, dass die ein gutes Rot können zum Beispiel. Ja, die können gut Pastelltöne, aber um ein schönes Wohnraumlicht mit 2700 Kelvin zu erzeugen, braucht man Rot. Und wenn das Leuchtmittel das nicht kann, und dann ist es schwierig. Dann gibt's natürlich dieses Flickern oder Flackern, was früher war es, glaube ich, so die Spannungsschwankungen im Netz. Bei LEDs spricht man von Flackern. Das sind visuell nicht wahrnehmbare Flimmern, die aber definitiv vom Unterbewusstsein als ein Unwohlsein registriert werden, was häufig natürlich bei günstigeren Leuchtmitteln ja, der Fall ist. Ein Thema vielleicht noch ist dieses Binning. Das Beschichten der LEDs birgt ziemlich hohe Streuungen in der Lichtfarbe. Und günstige Hersteller, die kaufen dann ein Lot von LEDs, die eine relativ hohe Verteilung haben, eine relativ breite Verteilung. Und die hochwertigen LED-Hersteller, die kaufen nur das Filet-Teil von der Gauss-Kurve, ja, um, wenn man jetzt wirklich 10 LED-Spots in der Reihe hat und 2 haben deutlich andere Lichtfarbe, dann kann man das nicht mal reklamieren, ja, weil viele günstige Hersteller auf Binning keinen Wert legen.
Perfekt. Ich fasse nochmal ganz grob zusammen. Wir müssen auf die Qualität der Leuchtmittel achten. Wir haben verschiedene Ansatzpunkte, was wir bei der Planung zu berücksichtigen haben, weswegen es wirklich unerlässlich ist, die Lichtplanung auch frühzeitig in den gesamten Bauprozess zu integrieren. Jetzt habt ihr mir vor der Aufnahme von dem Podcast gesagt, ihr würdet unseren Zuhörern gerne für eure Lichtsprechstunde, was ja der Start ist von einer jeden Lichtplanung, einen Rabatt geben, nämlich 50% auf diese Beratung. Das Ganze funktioniert mit dem Code ABB über eure Webseite. Die haben wir natürlich auch nochmal direkt in unseren Folgenotizen verlinkt. Also schaut mal vorbei. Lichtplanung, behaltet es im Hinterkopf, sehr wichtiges Thema und sollte frühzeitig integriert werden. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es das nächste Mal heißt Blindleistung, der Elektriker-Podcast.